Ja, hallo Atman Shanti, schön, dass du dich bereit erklärt hast für so ein kleines Interview.
Okay.
Ja, zunächst mal die Frage an dich, wer bist du eigentlich?
Nichts. Alles und nichts.
Ja, vielleicht magst du was über dich erzählen, wo du herkommst, wo du hin willst.
Wo ich herkomme, wo ich hin will, ich will zu Gott. Wo ich herkomme, ja, das schwankt immer, ich bin mir nicht sicher.
Ja.
Hin will ich zu Gott.
Und ist das schon dein ganzes Leben lang das, wo du hin willst?
Im Alter von 8, 9 Jahren fing das an.
Ja.
Ja.
Ist da was Bestimmtes passiert?
In der Kirche, Lichterscheinungen.
Lichterscheinungen?
Mhm. Mhm.
Und dann war dir sofort klar, was das ist, oder?
Nö. Nee. Ich habe immer gedacht, ich habe was mit den Augen. Irgendwas ist nicht in Ordnung.
Ja.
Bin ich mit meiner Mutter immer zum Augenarzt.
Ja.
Bis ich dann mir es selber eingestanden habe, das ist ein Licht, was von außen kommt für mich.
Ja.
Das ist nicht was, was von mir kommt, ja, weil ich vielleicht eine Netzhautstörung oder was habe, sondern es kommt von außen für mich geschickt.
Ja.
Ja.
Und hast du da mit dem Pastor drüber gesprochen?
Nee, mit niemand. Jahrelang nicht. Mit meiner Oma.
Ja. Und deine Oma?
Die hat immer gesagt, sei doch froh. Der liebe Gott schickt dir Licht.
Ja, schön. Und das hat dir ein bisschen Sicherheit gegeben.
Freude.
Freude.
Sicherheit brauchte ich eigentlich nicht. Eher Freude.
Ja. Weil das kann auch verunsichern, oder? Wenn man so Lichter sieht und die Mutter geht mit einem zum Arzt und der findet nichts.
Nee, verunsichert hat mich das nicht. Ich habe es schon geahnt, ich habe es nur nicht gewagt.
Ja.
Ne? Dass für mich sowas kommt.
Ja.
Ne? Ja.
Und seitdem, würdest du sagen, bist du auf dem, was man den spirituellen Weg nennt?
Ja, durch diese Erlebnisse schon, ja.
Ja. Und
der Auslöser war aber immer meine Oma.
Deine Oma?
Nicht meine Eltern.
Ist deine Oma so eine tief spirituelle Frau gewesen?
Ja, ja,
ja.
Beten und arbeiten.
Ja.
Das war ihr Leben. Ora et labora.
Ja. Und die hatte eine tiefere Einsicht in die Welt.
Sie hat immer an Gott geglaubt. Immer. Hm. Sie hat immer gesagt, wenn es mir nicht gut ging, bet.
Ja.
Und früher hat die auch so Sprüche abgelassen wie: Wenn es mir nicht gut ging, freu dich, dass es so ist. Der liebe Gott liebt diejenigen am meisten, die er am meisten schlägt.
Mhm.
Und ich habe das früher natürlich nicht verstanden, aber heute weiß ich warum.
Ja.
Ja.
Und warum?
Naja, das ist einfach, wenn du eine hohe Seele bist oder sein darfst, bekommst du halt außergewöhnliche Prüfungen.
Ja.
Hm? Sonst bist du eine sogenannte normale Seele und es läuft halt alles so. Blub, blub, blub.
Plätschert so vor sich hin.
Genau. Hm. Und dann bleibt man aber auch so im Konsum und in der materiellen Welt.
Ja.
Hm? Ist jetzt auch nicht bewertend gemeint, ne? Jeder hat ja seine Bestimmung.
Ja.
Ich habe nur irgendwann erkannt oder es gewagt, dahin zu schauen und hinzufühlen, dass es für mich anders ist.
Hm. Und du meinst, tendenziell sind Leute, die schwere Prüfungen im Leben haben, Schicksalsschläge, große Aufgaben, haben dann eher auch eine große Seele oder einen größeren Auftrag hier.
Ja. Hm. Weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder du reifst an diesen ganzen dramatischen Geschichten,
hm.
Ne? Oder du zerstörst dich in irgendeiner Form selbst.
Ja.
Ne? Aber selbst das hast du ja nicht in der Hand. Du kannst halt drum bitten und schon was tun dafür. Aber die Gnade entscheidet es dann.
Ja.
Und ich merke immer wieder, wenn ich mich umhöre bei Leuten, die für mich jetzt sehr Vorbilder sind oder sehr lichtvoll gelten, die haben meistens eine sehr dramatische Kindheit oder Jugend hinter sich, in irgendeiner Form.
Und ich weiß ja auch von dir, dass du schwierige Phasen im Leben hattest. Müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber was mich interessiert ist, was empfiehlst du, wie man durch schwierige Phasen durchkommt?
Also was mir am meisten geholfen hat, war wirklich Gebet und Gesang.
Ja.
Ich bin immer in die Kirche, wenn keiner drin war, und habe gebetet und gesungen und auch geheult.
Ja. Also dich an Gott wenden.
Genau.
Ja.
Auch wenn die Antwort nicht sofort kommt. Es kam ja oft auch keine.
Ja.
Ja, aber durch dieses Gebet und vor allem Gesang, ich war schon immer, also heute weiß ich, dass es Nada Brahma heißt, ja, der göttliche Klang.
Ja.
Ne? Aber durch Gesang reinigst du einfach dein Herz. Das löst sich. Es löst sich alles.
Ja.
Es löst sich nicht auf, ja. Aber es wird offen und auch empfänglich für das, was kommen will.
Mhm.
Was schon längst da ist, was du aber nicht fühlst oder siehst, weil es zu ist.
Ja. Und wenn du das praktizierst, meinst du, also durch Gesang und Gebet und sich an Gott wenden, kommt man durch schwierige Phasen im Leben durch?
Ja, nicht nur. Ne? Kommt jetzt aufs Thema drauf an. Idealerweise bist du auch noch in der Lage, dir Hilfe zu holen von Menschen, ne, wenn du sie brauchst.
Ja, aber das fällt ja vielen Leuten auch nicht leicht.
Ja, ist mir auch schwer gefallen früher.
Ja,
und irgendwann habe ich erkannt, ne, du bist ja dumm, wozu haben die anderen auch Hände? Nicht nur du hast Hände. Weil ich war immer gut im Geben, aber nicht so gut im Nehmen.
Ja.
Ne?
Hm. Also Hilfe annehmen auch. Das ist eine Kunst.
Genau, ja. Ich meine, man muss jetzt alles alleine meistern. Das ist ja Quatsch. Wozu sind wir da alle? Jeder hat ein Talent.
Und dann hast du irgendwann mit dem Yoga angefangen.
Mit 11.
Mit 11?
Ja.
Meine Güte, wie hat das angefangen? Auch über deine Großmutter?
Nee, das nicht. Ich war ja so ein Krüppel. Ich hatte Skoliose, Kyphose, Lordose. Ja. Und die Ärzte, da war ich 11, weil ich hatte zu der Zeit öfters mal Lähmungserscheinungen in den Händen und Füßen.
Ja.
Und die haben halt zu meiner Mutter gesagt, ja, die wird mit 16 im Rollstuhl sitzen. Das wird alles so verwachsen.
Oh.
Ja. Und dann habe ich mich zur Krankengymnastik geschickt und Gott sei Dank hat meine Mutter immer mich viel zu spät abgeholt. Und dann bin ich aus lauter Langeweile in eine Buchhandlung und da fällt mir das Buch von Narayani. In
Ach,
die Hand
was.
Von der Yoga-Lehrerin aus London.
Ja.
Shivananda Yoga.
Hm.
Und ich habe jahrelang mit dem Buch alles gemacht, was da drin stand.
Mit 11 Jahren hast du über dieses Buch Yoga
gemacht. Bin ich zum Hatha Yoga gekommen.
Ja.
Ja. Von 11 bis 16 habe ich ausschließlich Hatha Yoga gemacht.
Ja.
Ja. Dann hat sich das ja abgelöst mit Sri Chinmoy so ein bisschen.
Und du bist ja dann, wie wir heute wissen, nicht im Rollstuhl gelandet, sondern das Hatha Yoga hat dir geholfen, ganz normal in der Welt zu stehen und zu funktionieren. Hast du denn sehr viel Hatha-Yoga dann gemacht?
Stunden, 4 bis 6 Stunden. Täglich.
Vor der Pubertät noch?
Ja.
Und während?
Ja. Ja.
Wow.
Wenn die anderen weg sind auf irgendwelchen Partys oder zu Saufäden, habe ich halt in meinem Zimmer Yoga gemacht.
Ja.
Hm? Dann hieß es immer, die ist nicht normal. Die geht nirgendwo hin.
Ja, ist doch gut. Nicht normal zu sein, oder? Oder wärst du gern normal?
Nee.
Nee.
Wenn zu mir jemand sagt, du bist verrückt, sage ich danke fürs Kompliment.
Ja.
Ich bin gerne von dieser neurotischen Form, von diesem Funktionieren müssen, so ein bisschen entrückt.
Ja.
Weil man muss ja nur eins, den Mantel der Seele irgendwann mal, ne? Den Mantel des Körpers abgeben, damit die Seele fliegen kann. Und dieses andere muss, ja, das gibt's gar nicht. Entweder sagst du, ich will oder ich will nimmer.
Mhm. Und dann später mit 16 hast du gesagt, bist du dann auf die tieferen Inhalte des Yoga gestoßen.
Na, da bin ich dann zu Sri Chinmoy gekommen.
Mhm.
Meine Zwillingsschwester und ich, wir wurden eingeladen nach New York, Queens. Wir haben ein Foto hingeschickt, ob er uns als Schüler annimmt.
Ja.
Und dann wurden wir eingeladen und er hat uns gesegnet, jeden im Sari geschenkt und meint, you are my disciples.
Wow. Und deine Zwillingsschwester, die hat auch so intensiv Yoga gemacht? Oder?
Nee, nee, nee. Nee. Die war schon eher bei Sri Chinmoy.
Ah ja.
Und hat mich letztendlich zu Sri Chinmoy mitgenommen.
Ja.
Und Sri Chinmoy ist ja transzendale Meditation und viel Marathon und Triathlon. Und da waren dann so ein paar Jahre, wo ich kein Hatha-Yoga gemacht habe.
Ja.
Überwiegend Running.
Ja.
Und TM.
Ja. Und da hast du dann vor allen Dingen, wie du sagst, Meditation praktiziert. Hast du dich da auch schon mit Philosophie beschäftigt oder kam das dann wieder später?
Das kam später.
Ja.
Das war reine Technik.
Und gab es da besondere Erlebnisse, die du mit dem Sri Chinmoy hattest, außer jetzt, was du sagtest bei der ersten Begegnung?
Besondere Erlebnisse habe ich jetzt nicht so gehabt, das hatte eher meine Schwester.
Ah ja.
Deswegen ist die auch länger geblieben als ich. Ich bin dann ja auch mit 19 wieder gegangen.
Ja, dann war es das nicht mehr für
dann
dich.
Dann war es für mich nicht mehr, weil da kam ein Mann dann in mein Leben, wo ich gespürt habe, den schickt mir der liebe Gott jetzt.
Ja.
Es geht jetzt um was anderes.
Ja. Und dann hast du auch wieder mit Hatha Yoga angefangen.
Genau, das lief parallel.
Ja. Was bedeutet für dich spirituelles Leben?
Ein Leben in Mitgefühl und Liebe.
Ja.
Ich bin ja eher so ein Fühlmensch. So, der Buddhi ist nicht so meine Stärke. Für mich ist es die Liebe, das Mitgefühl, die Empathie.
Und diese zu entwickeln und immer mehr wirken zu lassen.
Und zu teilen, genau, fließen zu lassen.
Ja. Und
das zeigt sich für mich vor allem, wie jemand im Alltag handelt. Nicht, ob er Asanas, Pranayama und Meditation praktiziert.
Ja.
Ne? Das heißt nicht unbedingt, dass der Mensch im Alltag, ich sag mal, mehr tauglich ist, um es mal pragmatisch auszudrücken.
Klar.
Ja.
Es kann auch zu einer Flucht werden.
Genau, Flucht oder Zwang. Ja. Ne? So eine verdrehte Askese, das habe ich ja auch mal gemeint, das ist es. Und erkannte dann, das ist es eben nicht.
Ja.
Ja, du ersetzt nur einen Zwang mit den anderen.
Ja.
Mhm.
Und statt frei zu werden.
Genau.
Also der spirituelle Weg bedeutet für dich das Kultivieren von Liebe und Mitgefühl.
Genau. Und das in den Alltag fließen lassen.
Ja. Ja. Sie deutet hier auf ihr Herz, was sie in ihren Haaren einrasiert hat auf dem Hinterkopf. Was glaubst du denn, was der Sinn des Lebens ist? Also warum sind wir eigentlich hier? Was soll das Ganze?
Um die Liebe zu lernen. Die wahrhaftige Liebe.
Ja.
Nicht die gebundene Liebe.
Ja,
das die gebundene Liebe, die hilft zwar, ne, ich sag mal Partnerschaft und Sexualität, das hilft zwar vielleicht dem einen oder anderen, diese freie Liebe, die alles sowieso durchdringt, zu erleben, weil vorher keine Liebe vielleicht da war. Aber für mich geht es rein um Liebe, weil in der Liebe ist alles drin. Weisheit, Erkenntnis, alles.
Ja. Herzensqualitäten entwickeln und fließen lassen. Und das ist
wie der
Sinn
Prinz.
Unseres Seins hier.
Ja, der kleine Prinz, wie heißt das, Saint-Exupéry?
Ja.
Ne, das sagt es so schön, die wesentlichen Dinge sieht man nur mit einem reinen Herzen.
Ja. Und die Yogis, die reden ja immer davon, dass sie nach der Erleuchtung streben. Oder die Erleuchtung ist ja eigentlich ein Wort, was aus dem Westen kommt. In Indien gibt es andere Worte für Moksha oder Samadhi oder anderes. Was glaubst du, worum geht es da bei dieser Befreiung oder Erleuchtung?
Ich bin ja das sehr kritisch. Für mich ist Erleuchtung eine Blendung.
Aha. Ja, es kommt von Licht und ja.
Ja. Für mich ist das Wahre schwarz.
Aha.
Tief, still, weit. Da ist nichts mehr, was einen blendet.
Ja.
Das Licht oder das, was hinter dem Licht ist. So wie man ja auch sagt, Adi-Para-Shakti, die Energie hinter der Energie.
Ja.
Für mich persönlich ist es nicht das Licht.
Ja.
Es kommt zwar immer öfters in der Meditation oder auch während dem Pranayama oder in den Asanas ist oft alles Gold. Aber was dann danach kommt, ist ein tiefes, dunkles, wunderbares Schwarz. Und dann ist alles still.
Das ist ja wie der Konflikt, den die Buddhisten mit den Vedantins haben. Die einen sagen, die Wirklichkeit ist die absolute Fülle und die anderen sagen, es ist die absolute Leere.
Es ist ja beides, weil in der Leere ist ja die absolute Fülle. Es ist für mich jetzt kein Widerspruch.
Ja. Und jetzt mal abgesehen von dem Begriff Erleuchtung, da sagst du, es geht nicht um viel Licht, sondern es geht um die Dunkelheit, die dahinter steht. Der Begriff Befreiung oder Selbstverwirklichung, was bedeutet das für dich? Also ich meine...
Ja, nicht mehr in Form von Fleisch und Blut inkarniert zu werden.
Ja.
Das ist für mich Befreiung. Dass der Knast ja mit Knochen, Fleisch und Blut ein Ende hat. Mhm. Der Knast für die Seele.
Aber das Leben ist nicht so negativ für dich. Dass
du das Nein, um Gottes Willen. Ich habe die fünf Sinne mal jahrelang sehr genossen, ja.
Ja.
Auch im Tantra-Yoga habe ich auch gemacht, ne? Nur irgendwann, es bindet dich ja nur, es macht dich nicht wirklich frei.
Ja.
Das ist so ein Genuss, der kommt und geht, ja, so wie das Ein- und Ausatmen. Aber wenn man jetzt keinen physischen Körper mehr hat und den auch nicht mehr braucht, ne, dann bist du ja im Atem drin und es braucht gar nicht mehr ein- und ausgeatmet zu werden.
Mhm.
Du bist dann mittendrin. Die Hülle schafft ja die Grenzen. Und wenn die weg ist, bist du frei.
Und das heißt, die Befreiung, die findet erst nach dem Tod statt, oder?
Die Befreiung kann schon auch im physischen Leib in einer hohen Form passieren, wenn das Herz für mich ist das Herz rein und klar ist.
Ja.
Also wenn die Liebe fließt.
Mhm.
Ne? Aber die letztendliche Befreiung, glaube ich, ist wirklich erst durch in dem Moment, wo die Seele flieht. Ja. Wenn sie sich löst vom Körper.
Mhm. Und nicht mehr gezwungen ist, wieder sich neu zu inkarnieren.
Genau.
Mhm. Ja, aber die Meister, die sprechen ja von anderen Bewusstseinsebenen, die sie erreichen oder ganz hohen Zuständen, in die sie kommen. Ich versuche so ein bisschen herauszufinden, wie man diese beschreiben kann. Also meine Frage nochmal, was glaubst du, was beinhaltet dieser Geisteszustand, den Meister haben, den sie dann Selbstverwirklichung oder Befreiung nennen?
Sowas kann auch nur ein Jana-Yogi fragen. Weil es gibt einfach Dinge, über die kann man einfach nicht mehr reden. Das ist so eine Anmaßung.
Hm.
Ja, ich darf ja manchmal auch so annähernd in die Richtung Dinge erfahren, wo ich merke, es wird jetzt alles anders hier oben im Gehirn. Und es passiert was, was du jetzt wirklich nimmer mit Worten beschreiben kannst.
Mhm.
Aber danach, wenn du wieder im normalen Bewusstsein bist, nach ein paar Stunden, dann ist es wie so eine, du fühlst dich 50 Kilo leichter.
Mhm.
Alles ist anders, alles schwingt anders, vom Kopf
bis zu den Füßen. Aber du wiegst doch gerade noch 50 Kilo.
Dann ja gut, dann sind es gefühlte 2 Kilo, dann kann ich Schodosi Godosi gleich noch singen. Ne?
Ja.
Ne? Es ist dann anders. Das ist wie ein Segen, wie eine Segenswaschung.
Hm.
Und wie willst du das beschreiben mit Worten? Weil das sowas fühlt man.
Ja.
Und es geht auch hinter dieses Fünf-Sinne-Fühlen hinaus. Das ist ähnlich wie so eine Glückseligkeit, die ja schon auch noch ein bisschen an die Sinne gebunden ist.
Hm.
Aber über sowas zu reden, ist, finde ich, so eine arrogante, intellektuelle Anmaßung, dass ich da jetzt einfach Stopp mache.
Okay.
Ich würde auch nie jetzt behaupten, dass ich so jemand Hohes wäre.
Nein, um Gottes
Vielleicht
Willen.
Vielleicht wäre meine Antwort ja auch ganz anders, wenn ich selber noch weiter wäre.
Ja.
Ich stehe halt da jetzt gerade, wo ich stehe.
Hm.
Und in 5 Jahren mit dem gleichen Interview gebe ich dir bestimmt ganz andere Antworten.
Ja, kommen wir nochmal drauf zurück in 5 Jahren. Offensichtlich läuft ja bei uns in der Gesellschaft und hier auf diesem Planeten einiges schief. Die meisten Menschen sind unglücklich, sie leiden unter den Umständen, es gibt Armut, Hunger, Mangel. Ja, und was glaubst du aus einer spirituellen Sicht heraus, was da die Ursachen sind oder was man da tun kann?
Denn das Hauptproblem ist immer das Thema Gier.
Mhm.
Gier?
Ja.
Durch dieses ständig haben wollen und sich verführen lassen.
Ja.
Ja. Und sich einfach nehmen, egal auf Kosten anderer. Aber die Wurzeln ist immer das Thema Gier, also Ego. Ja.
Mhm. Das würde ich auch so unterschreiben, aber wo kommt diese Gier her?
Diese Unersättlichkeit,
mhm.
woher die kommt. Das sind alles unerlöste Traumata.
Ja.
Unerlöste Zelltraumata. Die schwingen negativ und es bringt sowas dann eben ins Außen. Weil wenn die Zellen vor der Licht und Liebe schwingen, dann ist Teilen ein Mitgefühl. Ja. Dann bunkerst du nicht. Dann ist dieses Haben wollen, nur Raffen für sich ist dann nicht mehr da.
Ja.
Dann geht es immer um ein Wir.
Also vielleicht ein Mangel an Liebe.
Mangel an Liebe. Ist letztendlich für jede Krankheit ist es immer ein Mangel an Liebe. Hm. Ein Mangel an Liebe kann auch sein eine Überfürsorge.
Ja.
Nicht nur eine Vernachlässigung, sondern auch eine komisch verdrehte Überfürsorge.
Ja, die mit Erwartungen verknüpft ist zum Beispiel.
Genau.
Hm. Ja. Also fehlt es unserer Gesellschaft an Liebe?
Ja.
Ja.
An Sein, an einfach sein dürfen.
Ja, ohne das Gefühl zu haben, irgendwas fehlt.
Ja, geliebt zu werden, einfach nur, weil es durch dich atmet.
Ja.
Ohne, dass du Leistung bringst. Ich glaube, dieses Gefühl erfahren die wenigsten.
Ja.
Die jetzigen Kinder schon, habe ich, ne? Ich denke, die Generation jetzt, die sind anders drauf.
Ja.
Ne? Aber so meine Generation schon noch, oder die meine Eltern, oder vor allem die Kriegsgeneration, ne, die haben ja schon die ganze Zellinformation oder die Trauma, das noch richtig drin sitzen.
Ja, ja, und wenn du in solchen Situationen aufwächst, bist du natürlich reingerissen in die materielle Welt und kannst dich gar nicht auf das dem zugrunde liegende ausrichten.
Ich will das Materielle gar nicht verteufeln, weil ich muss echt sagen, wenn mein Vater kein Zahnarzt gewesen wäre, also ich komme ja aus einer gehobenen Familie, hätte ich nie so viel praktizieren können. Dann hätte ich vielleicht dauernd schuften, jobben oder was auch immer machen müssen.
Ja.
Habe ich zwar immer auch ein bisschen gemacht, aber nie so wie andere Schulfreundinnen.
Ja.
Ja, ich konnte immer auch Yoga machen oder mich auf meinen Sport konzentrieren oder Dinge lernen nebenher, weil ich die Zeit nicht verplempern musste mit irgendeiner Arbeit.
Ja.
Ich will Arbeit deswegen jetzt nicht runterschrauben. Ne? Aber materieller Wohlstand ist ja auch eine Form von Gnade.
Ja.
Weil dann ist der Geist frei. Wenn der Tisch gedeckt ist, ist der Geist frei, weil der Magen nicht mehr knurrt. Du kannst mit dem leeren Magen genauso schlecht lernen wie mit dem vollen Magen.
Ja, das meine ich. Wenn für das materielle Grundbedürfnis gesorgt ist, dann kann man sich viel mehr auf das Geistige ausrichten.
Ja.
Gut, also unsere Gesellschaft braucht Liebe.
Ja, Mitgefühl.
Ja. Und hast du eine Idee, was man da machen kann? Ich meine, ich unterschreibe das so. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Patentrezept, um unsere Welt zu retten. Aber ich meine, jeder Mensch hat auch einen begrenzten Horizont. Wir können in unserer kleinen Welt Liebe und Mitgefühl verbreiten. Aber das braucht ganz schön lange, bis es die anderen erreicht, oder? Hast du eine Idee, was man da
machen könnte? Ja, alles für alle gleich aufteilen.
Mhm. Kommunismus.
Und Geld abschaffen.
Geld abschaffen, ja.
Ja.
Ja. Aber das funktioniert ja wahrscheinlich nur, wenn die Leute das Bewusstsein haben, dass sie alles haben. Wenn der Mangel da ist, dann fangen trotzdem Leute an zu horten.
Ja, ja. Ja, gut, weißt du, wenn die Liebe aber da ist,
ja,
dann fängst du nicht mehr an zu horten, weil du weißt, es ist permanent für dich gesorgt.
Ja. So steht es ja auch schon in der Bibel.
Mhm.
Aber das ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir unsere kleine Welt verbessern können, indem wir Liebe und Mitgefühl verbreiten mit den Menschen, denen wir begegnen.
Genau. Ich denke, dann würde sich alles wandeln. Wenn die Leute nicht nur dauernd miteinander quatschen würden, Anforderungen haben, sondern sich vielleicht einfach mal schweigend in den Arm nehmen und die Liebe fließen lassen.
Ja. Und sich Anerkennung.
Sich Liebegesten im Alltag auch schenken und nicht so verhungert durch die Gegend laufen.
Ja.
Na, wenn du was falsch machst, das wird dir sofort gesagt. Wenn du was gut machst, lobt kaum einer. Soll jetzt nicht in eine Schleimerei enden. Ja. Aber so mal sagen, Mensch, das war jetzt lieb und danke dir. Einfach so liebevolle Gesten.
Ja.
Das nährt jedes Herz. Und dann bist du satt und brauchst nicht auf einer anderen Ebene dir was holen.
Ja.
Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
Ja, aber das ist es doch. Auf den Punkt gebracht. Für andere Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, die vielleicht nicht mit 11 schon angefangen haben, Yoga zu machen, was glaubst du, was für eine spirituelle Praxis essentiell ist? Was würdest du dort empfehlen?
Für mich steht an oberster Stelle immer Gebet natürlich und Gesang.
Ja.
Das ist eher mein Weg. Und ich kam ja letztendlich nur zum Hatha Yoga, weil ich Krüppel war.
Mhm.
Ich kenne jede Menge Leute, die stehen im positiven Sinne im Business, weil die so einen gesunden Körper von Natur aus schon mitbekommen haben. Die haben so ein hohes Energieniveau, dass die auch rationell sehr viel im positiven Sinne jetzt leisten und verändern können. Da musste ich mich erstmal mühevoll hinarbeiten.
Ja.
Ja? Also ich glaube, da so eine Grundregel aufzustellen, entscheidend ist das Gebet und sich zu verneigen vorm Universum und was dann ja noch jeder macht, ich habe da überhaupt keinen Dogmatismus.
Ja,
das,
ja.
Der eine will Sufi-Tanz machen, der andere macht Hatha-Yoga. Ja. Ja, das ist entsprechend der Seele.
Ja.
Ne? Und ob du Kapha-Vata oder Pitta-Typ bist. Ne?
Ja, ja, ja. Also meinst du, jeder sollte selber schauen, in sich reinspüren, welche spirituellen Übungen?
Genau, man besteht ja aus drei Teilen sozusagen, Körper, Seele, Geist. Mach was, ne, für den Geist, mach was für die Seele und für den Körper,
ja,
grob gesagt.
Mhm.
Ne, weil wenn du das eine vernachlässigst, ne, wenn du nur, ich sag mal, zu viel Bücher liest, aber dich gar nicht bewegst, ja, dann gehst halt irgendwann auseinander wie ein Hefekloß, ja, und es tut deinen Gelenken und Knochen und deiner Gesundheit letztendlich nicht gut, weil wenn der Körper verschlackt und verschleimt, hat es schon auch einen Einfluss auf den Geist, früher oder später.
Ja, ja.
Ne? Also das ist gefährlich. Also ich sag mal, aber nur zu praktizieren, ohne sich jetzt mit Philosophie oder mit Weisen zu beschäftigen, bringt ja auch nichts. Dann ist es nur so ein Asana-Gehampel oder so ein Body-Training. Ja.
Mhm.
Ne? Und ich schwöre auch auf Pranayama. Ich habe da so gewisse Erfahrungen auch machen dürfen. Und mache es aber jetzt auch nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, ich brauche es nicht.
Ja.
Aber es ist extrem reinigend. Ja? Und du kannst einfach die Energie in andere Kanäle durchziehen. Mhm. Ne? Oder die Energie zieht sie durch. Und wenn die dann frei sind, ist es in der Form auch nicht mehr nötig.
Ja.
Ne?
Und die Kernpraxis ist für dich Gebet und Gesang?
Für mich persönlich, ja.
Ja.
Auch wenn die meisten viele denken, oh, die Atman Shanti ist so ein Hatha-Yoga-Freak, ja?
Das denken tatsächlich die meisten. Ich, ja.
Aber das stimmt gar nicht.
Ja, ist nur eine Ebene.
Ich merke halt, was ich bin jetzt nicht von Natur aus ein so gesunder Mensch. Wenn ich mal einen Monat im schlimmsten Fall, weil ich draußen zu viele Kilometer auf der Straße unterwegs bin und da Unterricht und dort, dann bin ich manchmal erschöpft und mache nur noch Shavasana.
Mhm.
Im schlimmsten Fall habe ich dann mal 4 Wochen nicht praktiziert. Passiert leider auch manchmal.
Ja.
Aber ich merke das.
Ja, dass deine alten Rückenleiden
zum Beispiel. Das fällt alles wieder zusammen.
Ja.
Ich habe jetzt nicht so viele Muskeln von Natur aus um so einen stabilen Körper bekommen, dass der dann immer da steht wie eine Eins.
Ja.
Na, der signalisiert mir das schon. Hey, guck mal auf dein Skelett, es fällt wieder zusammen. Guck mal, dass du wieder ein paar Muskeln, ne, schaffst du, dass du aufrechter stehst.
Ja.
Dann fühlst du dich ja auch anders, wenn du aufrecht, ne, sitzt, ist der Geist auch viel erhabener.
Ja.
Mich zieht es dann runter. Ich merke, dann kommt auch bei mir Tamas, auch wenn mein Naturell Vata ist.
Ja. Einfach durch.
Körper, Seele, Geist ist einfach eine Einheit.
Mhm.
Und von allem etwas.
Ja.
Ich war früher entweder schwarz oder weiß und ich glaube, ich bin jetzt grau.
Mhm.
Das ist das Schöne am Älterwerden.
Der Weg der Mitte?
Ja, man könnte es auch der goldene Mittelweg, ich nenne es lieber grau, wie so ein Räucherstäbchen da, was dann so langsam ausglimmt und den Atem Gottes ganz gut symbolisiert. Es glimmt noch ein bisschen der Körper, aber es löst sich alles nach oben hin auf.
Also, das, was du bist, ist schwarz und in dieser Welt bist du grau. Das, finde ich, passt überhaupt nicht zu dir. Finde ich ziemlich spannend. Ja. Und wenn...
Ja, das siehst du immer, ne? Wie jeder so eins sieht oder was rein interpretiert wird.
Ja, wenn es ist halt die äußere Form, die den Geist prägt. Ne? Wenn du sagst, die wichtigste Praxis ist für dich Gebet und Demut, oder was heißt, Gebet und Singen.
Ja.
Was ist dann Gebet für dich? Ist es, dass du geistig ein Gebet sprichst oder ist das eher ein Gefühl?
Für mich ist es immer beides.
Also du.
Für mich ist letztendlich alles Gefühl.
Ja.
Was ich dann in Worte formuliert.
Also du formulierst auch konkret ein Gebet im Geist.
Manchmal ist es Gebet, eine Bitte.
Ja.
Für etwas, sei es für mich oder für irgendjemand von meiner Familie oder von Freunden. Manchmal ist es einfach nur ein Lesen in irgendeiner heiligen Schrift, was ja letztendlich auch ein Gebet ist.
Ja.
Ein Gebet mit Gott, an Gott. Ja. So wird es ja auch die Gita-Weiterbildung.
Ja.
Die yogische Bibel zu lesen.
Da hast du dich jetzt eine längere Zeit mit der Bhagavad Gita beschäftigt. Ne?
Ja. In Indien ja auch immer wieder und jetzt auch hier im Ashram mit Sitaram kann ich nur jedem empfehlen, der dieses Gespräch jetzt anhört, ne, macht die Gita-Weiterbildung beim Sitaram.
Ja.
Und da geht es ja letztendlich, ich habe jetzt das Kapitel und die Nummer nicht mehr im Kopf, aber da geht es letztendlich auch darum, stimmt, im 14. Kapitel im Bhakti-Teil, ja, dass man die wesentlichen Dinge über das Herz sieht.
Ja.
Ja.
Magst du abschließend noch was sagen?
Ich glaube, es ist alles gesagt.
Ja.
Vielleicht will mein Vogel noch was sagen.
Schönen Dank, Atman Shanti, für das nette Gespräch und ich wünsche dir eine gute Zeit.
Ja, danke. Dir Freude bei deinen ganzen Interviews und eine Vielfalt von Antworten.
Ja, Dankeschön.